der Podcast.
Folge 183, homöopathisches Dosenpfand.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Folge 183 von Lucke und Hengstmann, eurem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Aus Berlin mir zugezwinkert ist der Kabarettist Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Ja, die Woche war wieder vollgepackt mit Müll und Kleinigkeiten, die nicht wirklich aussagekräftig sind. Ich habe heute in der Zeitung, das sage ich gleich am Anfang, habe ich was gelesen, dass Sarah Wagenknecht, die ja im Prinzip außer die designierte Fraktionsvorsitzende des BMW im Deutschen Bundestag zu sein, eigentlich nichts mehr zu sagen hatte in der Partei, sagte, die Brandmauer fällt und sie hält sie für Quatsch und man müsse die AfD einfach mal mitregieren lassen, einfach um sie zu entzaubern. Das heißt, liebe Hörenden, falls ihr mit dem Gedanken gespielt habt, das BSW bei der sachsen-anhaltischen Landtagswahl zu wählen, lasst es. Ihr verhelft damit Ulrich Siegmund garantiert zum Posten des Ministerpräsidenten und das will hier keiner. Nur das mal kurz als Warnung. Dann wählt lieber die Grünen oder die SPD auch oder von mir aus auch die CDU. Ist mir völlig egal. Aber wenn ihr verhindern wollt, dass Ulrich Siegmund sachsen-anhaltischer Ministerpräsident wird, wählt nicht das BSW und auch nicht die AfD.
Aber ich glaub, so, und wie durch Zauberhand ist dein Lieblingsthema wieder in den Podcast gerutscht.
Deswegen haben sie auch im Vorgespräch nicht gesagt.
Stell dir mal vor, in 100.000 Jahren finden irgendwelche Außerirdischen eine externe Festplatte mit unseren Folgen drauf.
Genau.
Und dann müssen sie ja denken, Sachsen-Anhalt sei eine Hochkultur gewesen.
Nach meinen Aussagen
sozusagen irgendwas gewesen, worüber täglich auf der ganzen Welt alle Leute diskutieren.
Ja.
Und das Magdeburger Modell steht dann bei denen ganz groß im Geschichtsbuch.
Genau.
Und nichts sonst.
Genau. Ja. Aber da war schon mal beim Thema BSW sind. Das BSW, die Wahrscheinlichkeit, dass BSW in den Deutschen Bundestag doch noch reinkommt, wird ja von Tag zu Tag größer. Und ich hatte kurz Hoffnung, es gab jetzt verschiedenste Medien, die übereinstimmend berichteten, dass Julia Klöckner dann ihren Bundestagssitz verlieren würde.
Ja, und das wäre natürlich ein Grund, da schneller nachzuzählen. Die Heute-Show hatte ja auch einen entsprechenden Schlussgag einer Nummer, was aber schade ist, denn das stimmt natürlich nicht. Also beziehungsweise man muss es nicht einfach nachplappern, sondern man kann es auch mal überprüfen. Es ist tatsächlich so, der Bundestag ist ja gedeckelt auf 630 Abgeordnete, was bedeuten würde, dass wenn das BSW also mit diesen paar Stimmen zusätzlich noch reinkommen würde, würden die 34 bekommen von diesen 630. Heißt, alle anderen Parteien geben 34 Sitze ab. Aber tatsächlich, und es ist so, Rheinland-Pfalz besteht nur für die CDU nur aus diesen Direktmandaten und hat sogar ein Direktmandat weniger, als es haben könnte. Also ein Wahlkreissieger ist leer ausgegangen. Und das vorletzte Direktmandat oder das letzte berücksichtigte Direktmandat mit der kleinsten, mit dem kleinsten prozentualen Stimmenanteil der Siegerin, das ist eben das von Julia Klöckner. Soweit sind die Befürchtungen schon mal richtig, da kann man schon mal nachschauen. Also ihrs wird es zuerst gestrichen, aber das wird, also Rheinland-Pfalz muss bei der CDU keinen Sitz abgeben.
Ja, schade.
Genau, also es fallen tatsächlich, wenn man jetzt mal schaut, keine prominenten Politiker fallen jetzt aus. Deswegen, also man kann tatsächlich immer sehen, wer zuerst wegfliegt. Das ist erstens der mit dem niedrigsten Prozentanteil bei einem Direktmandat, wenn es eben keine Listenmandate gibt, oder halt das letzte Listenmandat, was berücksichtigt wurde, und das ist alles nicht der Fall. Also weder, Leute, von denen man sich's wünschen würde, fliegen halt leider nicht raus. So.
Okay, also gibt es keinerlei Vorteil, wenn das BSW in den Bundestag einziehen würde?
Keinerlei.
Ja, wobei man die Regierung ja schon mal ein bisschen unter Druck setzt. Was heißt Regierung unter Druck setzen? Das ist als ob du...
Das machen die doch selber, das brauchen sie doch kein BSW dazu.
Die Junge Union, wusste gar nicht, dass das gibt, angeführt von ihrem Alterspräsidenten Philipp Amthor, nur um den Gag auch noch einzuschieben, hat jetzt das Rentenkonzept der GroKo angezweifelt, weil das ja letztendlich kein Rentenkonzept ist. Also haben wir hier schon mal über Rente überhaupt gesprochen? Über Sinn und Unsinn
ich glaub,
von Rente?
Ich glaube, über Rente redet man grundsätzlich nicht so gern. Oder beziehungsweise es ist natürlich auch eine extrem komplizierte Materie. Das hat jeder, das weiß jeder, der schon mal einen Rentenbescheid bekommen hat. Da steht dann alles Mögliche drauf. Da stehen dann ganz verschiedene Summen drauf, die sehr niedrig sind. Und oh, sie kriegen das und das und das. Und keiner versteht, ja, was denn jetzt? Oder also beziehungsweise es ist natürlich Bullshit, wenn es heißt, wenn alles so weitergeht wie bisher, dann kriegen sie die und die Rente in 50, 60, 70 Jahren.
Genau.
Was Blödsinn ist, weil man hat ja im Kaiserreich schon mal ausgerechnet, dass Deutschland knietief, also zur Jahrtausendwende, knietief im Pferdemist versinken würde, weil es immer mehr Pferdefuhrwerke gab. Und irgendwann gab es eben eine kleine Trendumkehr. Da ist Deutschland eben quasi in Blechlawinen versunken, was auch nicht besser ist.
Genau. Ja, also das Problem des Rentenkonzepts ist es halt, dass wir einfach zu viel Alte für zu wenig Junge haben. Und da kann man hin und her rechnen. Und man kann, ich finde übrigens die Forderung, dass alle mal einzahlen sollten, grundsätzlich erstmal richtig. Mhm. Aber das löst das Problem nicht, sondern das verschiebt es nur.
Genau, also es gibt ja die Rentenversicherung und die, man zahlt halt ja prozentual Rentenversicherung und dann gibt es für ja, eine bestimmte Summe gibt es halt immer einen Rentenpunkt. Und am Ende des Lebens hat man so und so viele Rentenpunkte angesammelt und kriegt dann die
Rente.
Die durchschnittliche, also es bemisst sich ja nicht am letzten Gehalt, sondern an dem, was man insgesamt eingezahlt hat. Anders als bei Beamten zum Beispiel, wenn die befördert wurden kurz vor der Rente, was manchmal passiert, dann kriegen die nämlich genau die von diesem Betrag ausgehend die Pension und genau. Das ist bei der Rente.
Bei der Rente eben nicht so. Das Hauptproblem ist halt einfach, dass das Grundkonzept, und das verstehen viele halt nicht, das Grundkonzept der Rente bedeutet, es ist eine gewisse Summe da, die von in jedem Monat, sage ich jetzt mal, von mir aus in jedem Jahr, die von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erarbeitet wurde, erwirtschaftet wurde, also von denen, die eingezahlt haben. Und das wird durch die Rentner geteilt, die da sind. Und zwar theoretisch nach dem, was da ist und prozentual dem, was man als Einzahlender geleistet hat. Mhm. Und nicht, ich spare etwas an und kriege das dann ausgezahlt. Das ist nicht der Sinn dahinter. Das ist eine private Vorsorge, das kann man auch machen. Allerdings ist da das Risiko sehr groß. Sondern umlagefinanziert heißt einfach, da ist irgendwas da, ja, und das wird aufgeteilt.
Genau, und es ist ja nicht, also es mag zwar ungerecht klingen, aber wenn man jetzt natürlich direkt, oder wie es ein Ärztepräsident früher sagte, sozialverträglich früh ablebt, dann zahlt man ganz viel ein und kriegt nichts raus. Das ist zwar ungerecht, aber genau das ist auch also eingepreist.
Das ist die Wette.
Genau, das ist die Wette aufs eigene Lebensalter und ab einem bestimmten Lebensalter kann man sagen, so, check, also kann man ja Buch führen, wie viel man gekriegt hat, wie viel man eingezahlt hat und ab irgendeinem bestimmten Lebensalter ist man quasi Gewinner und irgendwann und drunter ist man Verlierer, aber so darf man nicht denken, weil es ist ein Solidarsystem, was eben, wie du sagst, die aktuellen vorhandenen Personen teilen das Geld sozusagen, geben das Geld und die anderen nehmen es und das wurde eben in den 50er Jahren eingeführt unter Konrad Adenauers Diktum, Kinder kriegen die Leute immer. Und das stimmt zwar, aber sie kriegten halt irgendwann oder sehr bald viel weniger Kinder. Also dieses umlagefinanzierte System hat sich sogar sehr bald schon in große Schwierigkeiten gebracht und immer größere.
Genau, also die einzige Lösung, und das ist tatsächlich so, die einzige Lösung, um dieses umlagefinanzierte Rentensystem zu erhalten, wobei man diskutieren könnte, ob das wirklich notwendig ist, dieses umlagefinanzierte, man könnte ja auch einfach aus Steuermitteln Rente auch bezahlen, das geht ja auch. Ja, indem man einfach die Rentenabgabe abschafft, die Steuern an irgendeiner bestimmten Stelle erhöht, das hätte nämlich den Vorteil, dass dann alle in die Rente einzahlen würden und auch alle Rente kriegen würden aus einem gleichen Topf und die Reichen sogar prozentual mehr bezahlen würden. Ja, ich weiß, die Reichen zahlen keine Steuern. Natürlich nicht. Natürlich zahlen die Reichen keine Steuern. Oh, zahlen die Reichen keine Steuern in diesem Land. Das ist unglaublich.
Sagen meistens Leute, die selbst keine zahlen.
Genau. Das wäre der eine Ansatz. Der andere Ansatz, wenn wir bei diesem Rentensystem, wie wir es jetzt haben, bleiben wollen, müssen wir die Lebensarbeitszeit erhöhen. Anders funktioniert es nicht. Da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Du kannst vorne ansetzen, dass du immer früher einzahlst. Ich weiß nicht, ob man als Sechsjähriger schon in die Rentenkasse einzahlen sollte. Also bleibt wahrscheinlich nur die eine Möglichkeit.
Stell dir vor, dann kommt Lars Klingbeil, da will sich gerade so ein Sechsjähriger so ein Eis kaufen und Lars Klingbeil sagt dann, oh, vielen Dank, das nehme ich.
Also bleibt nichts. Und das ist natürlich sehr unpopulär zu sagen, du erhöhst das Renteneintrittsalter weiter. Und ich sage mal realistisch im Moment, und ich höre nicht gerne so auf Wirtschaftsexperten, aber realistisch wäre im Moment so 70 oder so, keine Ahnung. Und machen wir uns nichts vor, in den meisten Berufen, die es heutzutage noch gibt, ja, der Dachdecker. Ja, gut, der
nicht. Müssen wir fragen, wann hatten Sie zuletzt Kontakt zu einem, existieren Dachdecker überhaupt? Dachdecker sind das Bielefeld der Berufswelt.
Naja, nicht ganz. In Egeln, bei uns in der Siedlung, werden gerade alle Dächer neu gedeckt. Also ich sehe sehr viel Dachdecker zurzeit. Oder der Stahlflechter. Auch den wird es irgendwann nicht mehr geben.
Der Stahlflechter.
Ja, das wird immer nachher.
Oder der berühmte Dreher. In der DDR haben ja alle Dreher gelernt. Was ist denn eigentlich ein Dreher, Sebastian?
Heute heißt das CNC-Fräser tatsächlich.
Auch ein wichtiger Beruf, aber ich weiß immer noch nicht, was die machen.
Was ein Kolben ist, weißt du?
Ja.
Genau. Die müssen ja hergestellt werden, also werden die gedreht.
Ja,
also aus einem Stück Metall,
der da an einem Tisch steht und immer alles dreht.
Genau, und das wird auch bald alles durch Maschinen ersetzt. egal, was ich damit sagen will, es ist realistisch in den meisten Berufen. Vielleicht sollte man auch über ein flexibles Renteneintrittsalter nachdenken, dass man einfach sagt, jeder arbeitet so lange, wie er will. Das geht ja auch. Und jetzt mal ganz ehrlich, die Leute, die mit 63 nicht mehr arbeiten wollen, die nehmen eher 2-10% Abschläge in Kauf, als dass sie dann noch bis 67 arbeiten, haben wir ja auch nichts von.
Ja, also das ist dann, also dieses frühe Aufhören, das ist ja auch manchmal eine Lebensentscheidung, aber wenn man das verknüpft mit einem Minus, dann kann man sich das ja auch gut überlegen.
Und wenn man
es dann trotzdem macht, ist das auch eine Entscheidung.
Na klar, ja. Man muss es sich halt leisten können. So. Ja. Und die Rente, und nochmal, es tut mir leid, und ich weiß, ich bin Mitglied der SPD und Tillmann ist Mitglied bei den Grünen und wir sind beide keine großen FDP-Freunde, aber Rente ist nicht dazu da, dann ab 67 nur noch auf Luxuskreuzfahrten zu gehen. Dafür ist die Rente nicht gedacht. Wenn das jemand machen will, ist das völlig okay. Dann muss er aber dafür sozusagen sein Leben lang ansparen. Dafür ist der Staat nicht zuständig.
Genau, Rente ist dafür da, Leute zu versorgen, die nicht mehr arbeiten können. Also
genau.
Das war ja von Bismarck keine reine Nettigkeit, sondern es war in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts dazu da, vor allem der SPD entgegenzuwirken, indem man ihr Programm übernommen hat.
So wie man es heute mit der AfD macht.
Genau, was aber auch damals nicht funktioniert hat, weil die Partei trotzdem gewachsen ist. Genau. Trotzdem tolle Sache und auch weltweit ein Vorreiter war Bismarck damals.
Wie gesagt, ich bin ein großer Freund der Rente, aber eine Rente ist dafür da, dass man die Miete bezahlen kann, dass man das Essen bezahlen kann und dass man vielleicht noch kulturelle Teilhabe. Also das, was auch im Allgemeinen als Hartz IV, also diese Grundsicherung, dafür ist die Rente da. Und wenn man sehr viel in die Rentenkasse eingezahlt hat, hat man natürlich auch das Recht, ein bisschen mehr rauszukriegen. Man hat aber nicht das Recht, mit 65 in Rente zu gehen und dann ins Aus und Braus zu leben. Das Problem ist, dass wir inzwischen so viele Rentner haben. Ja. Irgendein Bundespräsident, du wirst mir sicherlich gleich sagen, welcher, sprach mal von einer Rentnerdemokratie.
Das war Roman Herzog, aber ich glaube, das war nach seiner Amtszeit.
Ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall ist das auch schon wieder 20 Jahre her.
Ja.
So, das heißt, dieses Problem haben wir ja seit Ewigkeiten. Und niemand, kein Politiker, das ist ja auch logisch, als Müntefering und Merkel haben das, also das war 2005, haben die das Renteneintrittsalter auf 67 erhöht. Und da, also gut, wären wir in Frankreich gewesen, würden hier in die Barrikaden gebrannt. Aber wir sind in Deutschland und der Deutsche war da sehr lange sehr sauer. Und jetzt müssen wir, das heißt, irgendein Bundestag müsste mal die Chuzpe haben zu sagen, wir flexibilisieren das jetzt. Also entweder passen wir es an die durchschnittliche Lebenserwartung an, dann würde quasi das Renteneintrittsalter jedes Jahr automatisch ein bisschen steigen.
Ja, nicht immer steigen, also je nachdem, wie die Leute dann auch, während der Corona-Pandemie ist sie leicht gesunken, kann auch in Zukunft immer passieren, wenn die Leute ungesünder leben, aber insgesamt kann man schon davon ausgehen, dass sie vielleicht sogar noch ein bisschen weiter steigt. Das ist natürlich dann eher, halte ich für unrealistisch, weil man es dann nicht genau weiß und die Leute haben ja gern eine Sicherheit, also wie viele Tage und wie viele Sekunden muss ich noch hier auf diesem Bürostuhl sitzen und mich damit beschäftigen, wie lange ich noch arbeiten muss.
So, und jedenfalls, um jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen, die Junge Union sagt, dieses Rentenkonzept, was sie da genau machen, ist mir relativ egal. Ich weiß nur, es ist Grütze.
Es geht hauptsächlich, also was ja immer für ein Begriff in der Diskussion ist, ist die sogenannte Haltelinie.
Genau,
und da denkt jeder, das ist ja was Tolles, Haltelinien sind immer gut.
Nein.
Es geht um 48% und da ist bei allem immer der Mittelwert gemeint. Also die durchschnittliche Rente soll 48% des durchschnittlichen Einkommens betragen. Und zwar mindestens. Und dann sagen die Leute, also die Bärbel Baas sagt jetzt, ja, die Haltelinie muss erhalten bleiben, sonst sinkt die Rente. Und das ist schon mal eine knallharte Lüge, weil die Rente nie sinkt. Die Rente sinkt nicht einmal, wenn die Einkommen sinken. Das ist ja
genau.
Während zum Beispiel, als es keine Inflation gab, sondern ja. leichte Deflation, gab es ja ein leichtes Lohnminus, auch real. Und da gibt es aber im Rentengesetz die Sonderformel, dass man sagt, nee, dann gibt es halt eine Nullrunde, aber dann gibt es kein Minus.
Genau.
Und die Rente sinkt nie, sondern wenn, dann ist eben die sozusagen, sie steigt sie weniger stark an. In der Mathematik spricht man von erster Ableitung, die wird dann geringer.
Genau.
Aber eben nicht, sinkt eben nicht. Und wenn man schon so unehrlich diskutiert, was ja leider die handelnden Parteien auch tun.
Müssen
sie nicht. Also sie müssen, ja. müssen auch ihre Wähler nicht für Idioten halten.
Doch.
Ja, manche Parteien müssen das und nachweislich, also auch die AfD redet ja nicht mit, aber der typische SPD-Wähler, also der wäre, es wäre halt sehr ungewohnt, wenn der nach vielen Jahrzehnten endlich mal ehrlich genau. wie ein erwachsener Mensch behandelt wird von ihrer Partei. Deswegen, also es ist ungewohnt, normal behandelt zu werden. Aber man könnte es mal probieren, ehrlich gesagt.
Hm. So, und jetzt ja gut, die SPD hat ja eh nichts mehr zu verlieren, also...
Ja, also sie könnte dann eben auch, also ich meine, die Bärbel Baas könnte der neue Müntefering werden, aber nicht so, wie sie jetzt agiert, sondern wenn sie tatsächlich mal ehrlich wäre und sagen würde, man braucht, irgendwas muss passieren. Entweder, also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten aufgezeigt, entweder hinten raus mehr arbeiten und es ist ja, also das Absurde ist ja, die Rente mit 67 ist ja noch gar nicht eingeführt. Sie ist ja 2007 beschlossen worden und dann ganz langsam Monat für Monat, also jedes Jahr einen Monat mehr oder manchmal auch zwei, sind insgesamt 24 Monate nach hinten geschoben worden und die letzte Stufe dieser Reform tritt am 1. Januar 2031 in Kraft. Und also 10 Jahre vor der Eröffnung des Stuttgarter Bahnhofs und, und wer heute in Rente geht, der geht eben mit 66 und noch was in Rente.
Genau.
Und man könnte ja jetzt einfach auf die Idee kommen, ganz...
Und das weiterlaufen lassen.
Einfach weiterlaufen lassen, bis wann auch immer, bis 69, 70, was auch immer, aber... sozusagen Monat für Monat und dann hätten wir am Ende des Jahrhunderts die 70 voll. Also, dass man einfach mal pragmatische Lösungen sucht und die Leute haben sich gewöhnt an dieses ganz langsame Steigen und warum nicht das einfach fortsetzen. Aber die Politik verschläft sowas dann und dann wird man in der nächsten Regierung wieder über. Also es ist wie in Frankreich, nur in Frankreich starten sie früher. Da in Frankreich geht es ja darum, von 62 auf 64 zu erhöhen und die haben sozusagen demografisch dann noch diese paar Jahre, die wir denen voraus sind in der Rente, haben sie quasi mehr Probleme. Also deren Rentenkasse ist noch leerer als unsere.
Nee. In Frankreich ist das ja alles viel besser. Und genau. In Österreich gehen sie ja mit 105% vom Nettoeinkommen in Rente. Du musst so. Du mal selber googeln.
Aber andererseits, im Vatikan gehen sie nie in Rente. Also die meisten.
Das ist richtig. So. Naja, außer einer.
Einer. Entschuldigung. Also jedenfalls, ist natürlich alles, immer zu denken, andere Länder machen es besser, stimmt halt auch meistens nicht. Was zum Beispiel ja auch in Norwegen sich abgeguckt wurde, war diese aktienfinanzierte Rente. Das wäre aber nur ein zusätzliches, also das kann das ja nicht ersetzen, erst recht, wo soll das Kapital herkommen,
genau.
Von dem die Rendite kommt. Das genau. muss langsam angespart werden, aber das ist natürlich auch mal noch ein Schritt in die Richtung, dass man das diversifiziert und damit auch das Risiko minimiert.
Wäre auch eine Möglichkeit, ja.
Also es ist schwierig und aktuell, die Regierung streitet eben, da sind auf der einen Seite die SPD, die sagt, wir müssen unbedingt, keiner soll überhaupt arbeiten genau. und alle soll das kriegen. Dann gibt es die CDU, die sagt, oh, jetzt haben wir den Gesetzentwurf aus Versehen so mitbeschlossen, dann sind wir auch der Meinung. Und dann gibt es die junge Gruppe, also unter 40 oder unter 35, weiß ich gar nicht mehr, in der Fraktion der Union, die sagt, das würden wir nicht mitbeschließen. Das sind eben mehr Leute, als man sich als Bundesregierung erlauben dürfte.
Ja, aber jetzt hat ja die Linkspartei schon signalisiert, wenn sie jetzt nicht noch was ändern, würden sie mit zustimmen.
Das ist aber nicht relevant. Also es geht ja nicht darum, die reine Mehrheit zu kriegen, aber Friedrich Merz könnte auf keinen Fall in eine Abstimmung gehen, wo am Ende dann Gregor Gysi seine Rente rettet. Das,
genau.
Oder noch schlimmer, Heidi Reichenegg. Also das geht auf gar keinen Fall. Und Merzens Verhandlungstalent und Geschick und Diplomatie diplomatisches Geschick ist ja nun auch nicht besonders ausgeprägt. Also das
ist ja nicht schlimm, dafür gibt es ja Jens Spahn.
Jens Spahn, sehr, sehr fähig und sehr, hat er ja auch im Sommer bewiesen bei der Richterwahl, dass er auch wirklich also immer auf alles vorher achtet, was da schwierig werden könnte. Genau. Also da grundsätzlich, wir haben ein gutes Gefühl.
Ja, man wird das sehen. Das Hauptproblem ist halt, niemand traut sich an der Rente wirklich was zu machen, weil ein Großteil, weil die Wählerschaft in Deutschland, die aus Rentnern besteht oder aus kommenden Rentnern, es geht ja vor allem um die kommenden Rentner, nicht um die, die schon Rentner sind, denen kann es ja egal sein. Mhm. Es geht um die, die bald Rentner werden. Da hat ja halt jeder Angst davor. Da, um nochmal diesen bayerischen Verfassungsrichter namens Roman Herzog zu zitieren, wir in einer Rentnerdemokratie leben.
Ja, also das, ich meine, so ist es halt und es wird auch irgendwann wieder besser werden, wenn nämlich die ganzen Babyboomer auch gestorben sind, sodass, und nach den Babyboomern war ja die Geburtenrate doch immer relativ gleich, also bei unter 2 Kindern. Und wenn das mal erreicht ist, dann wird wieder eine Bevölkerungspyramide existieren, die einigermaßen wie eine Pyramide aussieht.
Und dann funktioniert das mit der Rente auch wieder.
Dann also funktioniert das wieder.
Also müssen wir durch ein Tal der Tränen schreiten und wenn wir beide in Rente gehen werden, also ich werde ja wahrscheinlich 2045 in Rente gehen, du dann vermutlich 2050, wenn ich, nee, du bist 84, 2051.
Ja, also, so ungefähr. Und ja. Dann könnte es sein, dass das Gröbste schon überstanden ist.
Und wir wieder ordentlich Rente kriegen.
Wenn noch Geld da ist, ich weiß nicht. Also oder Bärbel Bas verspielt die Rente im Casino, geht einfach ins Casino und sagt, ich habe jetzt kein Bargeld bei mir, aber ich verspreche euch dann irgendeine Haltelinie, wenn ich verliere. Also das kann auch passieren.
Ich weiß nicht, wo es hingehen wird. Wenn, muss es auf jeden Fall irgendwie heimlich gemacht werden. Wahrscheinlich während einer WM oder so.
Ja, nächstes Jahr ist WM. Also das wäre nochmal eine ratsame Weise, denn auch manche guten Dinge wurden während WMs beschlossen.
Das ist richtig. Oft auch.
Ja, aber es ist trotzdem interessant, wie das jetzt ganz konkret weitergeht. Manche sagen, Friedrich Merz soll die Vertrauensfrage verknüpfen. Also man kann ja, es ist ja erlaubt im Grundgesetz, die Vertrauensfrage mit einer Sachfrage zu verknüpfen und dann seine Leute zu zwingen, eigentlich zu entscheiden, wollen wir die Regierung platzen lassen oder machen wir das, was wir wollen oder machen wir das, was wir sollen und müssen. Das wäre dann nochmal eine andere Dimension dieses Konflikts. Also das kann durchaus auch kommen.
Das heißt, wenn der Bundestag jetzt knallt, es zu Neuwahlen kommen würde, würden ja alle verlieren. Das heißt, die einzige regierbare Option wäre ja dann CDU, SPD, Grüne. Alles andere wäre ja irrealistischer Schwachsinn. Aber die Diskussion mit dem BSW würde aufhören, die FDP würde auch nicht im Bundestag reinkommen. Und es ist halt die Frage, wer wird die stärkste Fraktion, AfD oder CDU? Im Moment laut Umfragen wieder die CDU. Aber das ist jetzt einmal, die aktuellste ist glaube ich von Allensbach. Da kriegt ja die CDU, bei Allensbach kriegt ja sowieso immer automatisch schon 3-4% mehr. Automatisch. Das ist ja bei Allensbach quasi mit eingepreist.
Ja, nächstes Thema, was als Joker deinerseits immer eingeworfen wird, genau. Die Qualität von Umfrageinstituten. Da wissen wir zu wenig drüber. So, genau. Lassen wir das Thema doch mal beiseite und widmen uns einem anderen großen Zukunftsthema, nämlich dem Stuttgarter Bahnhof.
Das ist aber sehr zukünftig. Also sehr zukünftig.
Sehr zukünftig. Also wie gesagt, wenn die Außerirdischen in 100 Jahren kommen, dann steht irgendwo ein Schild, hier baut die Stadt Stuttgart und die EU und die Bundesrepublik und die Bahn bauen hier für sie einen Bahnhof.
Okay. Ja, also die neue Bahnchefin, Frau Ballaballa, nee, wie heißt sie?
Palla.
Genau. Hat jetzt gesagt...
Das ist die Schwester von Herrn Kru.
Genau. Und du regst dich über mich auf. hat jetzt gesagt, 26, also nächstes Jahr können wir nicht eröffnen. Wir werden wahrscheinlich 27 eröffnen, aber sie meinte, glaube ich, 2127.
Ja, so habe ich es auch verstanden. Also es ist wirklich, wenn man sich mal die Historie, die Verschiebungshistorie anschaut, dann wird einem wirklich sehr schwindelig. Also gebaut wird ja oder abgerissen wird ja der Bahnhof seit 2010. Und damals hieß es noch 2019. Dann relativ konstant immer so 7-8 Jahre in der Zukunft liegend und irgendwann hieß es ja, gab es eine schöne Formulierung bei einer Verschiebungsankündigung, nämlich wir haben terminlichen Gegensteuerungsbedarf.
Mm.
Das ist doch schön. Also,
woran liegt es diesmal? Ist uninteressant, oder wie?
Na, an allem zusammen. Also es gibt also natürlich mal wieder, ne? Also Verzögerung im Bau, aber auch dann eben diese Probleme mit der Statik, mit dem Wassereinbruch. Und ich glaube, also es ist eher unbestimmt, was jetzt ganz konkret heute oder gestern das Problem war für die Entscheidung. Die Entscheidung sickert ja wie das Wasser immer nur so durch. Also es war ja noch keine offizielle Ankündigung, aber aus Kreisen erfährt dann die Presse immer von diesen Aufsichtsrats- oder sonstigen Sitzungen. Und da ist es schon beschlossen worden. Naja, und dieses jetzige Datum 2026 ist eben auch erst ein Jahr alt und jetzt weiß man nicht, wie es weitergeht. Aber es ist wirklich, also den Berliner Flughafen hat der Stuttgarter Bahnhof schon lang übertroffen, sowohl an Planungszeit als auch an Bauzeit, beziehungsweise Abrisszeit, was auch immer.
Genau.
Da ist wirklich schon, das sind Dimensionen erreicht, die, ich weiß nicht, ob es jemals der Kölner Dom vielleicht, ja.
Ja, weiß ich nicht. Also auch die A14 in Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Damit wären wir wieder beim Thema. Das ist allerdings nicht nur Sachsen-Anhalt, da geht es auch um Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.
Okay. Stimmt, Autobahnen sind auch so ein Dauerthema.
Also diese Autobahn, also die, dass man quasi von Wismar bis nach Dresden durchfahren kann.
Wäre ja mal schön.
Das geht eigentlich seit 2005 schon. Mhm. Aber nicht.
Naja, genau genommen seit, das nennt sich ja alles Verkehrsprojekt Deutsche Einheit oder genau. So. Gell? Und
kann man also mal im Kalender schauen, wie lange das schon her ist. Vermutlich ist es jetzt so, dass die komplette Autobahn, das letzte Teilstück ist der Anschluss an die A2, also hier im Norden von Magdeburg, 2032. Vermutlich.
Gut. Naja, aber Stuttgart, also wer
das
da
heißt,
jemals...
Das heißt, wir reden hier von einer Gesamtbauzeit, entschuldige bitte, von 35 Jahren.
Wahnsinn, ja. Nee, und also es ist wie mit Vollgas gegen eine Wand rennen oder fahren, weil wenn das mal eröffnet ist, Stuttgart, da kann man sich sicher sein, die erste Fahrt wird gut funktionieren, weil da der Kanzler drin sitzt, der Verkehrsminister und die Bahnchefin. Und am zweiten Tag oder bei der zweiten Fahrt heißt es, oh, sorry, hier dringt jetzt gerade Wasser ein, wir müssen den Bahnhof wieder für 10 Jahre schließen.
Genau.
Also das wird eine richtige Katastrophe werden. Und es ist auch nicht lustig, weil wer da jemals umsteigen musste und nicht wusste, wohin, manchmal muss man, also es ist ja so, das war ja bisher ein Kopfbahnhof, also bis 2010 und seitdem ist das, sind die Ankunftsgleise nach vorne, die Ankunftsbahnsteige nach vorne verlegt, während hinten irgendwie alles schon rumgebaut wird, sodass alles sozusagen die Strecke ist jetzt kürzer. Also das, und dann gibt es Strecken, die nebeneinander liegen, also Anschlüsse, die nebeneinander liegen, aha, gleich so und so. Oder man muss dann tatsächlich durch irgendwelche Tunnels, ohne die Orientierung jemals wieder erlangt zu haben, kommt man dann in irgendeinen Straßenrand und dann wieder rein und da fährt dann der Anschlusszug ab. Das sind dann wirklich ungelogen über 10 Minuten oder fast 15, die man da zu Fuß unterwegs ist.
Aber für dich ist es ja eigentlich auch nicht relevant, ne? Also Stuttgart ist ja von hier, also von dir aus auch so weit im Süden. Du bist ja sozusagen Nordschwab, also bis Hohenlohe, wie wir ja offensichtlich mal irgendwann gelernt haben.
Ja, aber Baden-Württemberg ist bahntechnisch so schlecht, da ist alles auf Stuttgart zentralisiert. Da kommt es relativ oft vor, dass man, um von Waldbach nach Berlin zu fahren, tatsächlich erstmal nach Süden muss, nach
Echt?
Stuttgart.
Ja, das ist ja ein Riesen, also bestimmt 100 Kilometer, oder?
Nee, weniger, aber das, also die Verbindungen sind manchmal so. Es ist alles, man kann es nicht sagen, weil die Verbindungen ja jeden Tag auch anders. Wie gesagt, die Fahrpläne werden ja geschätzt. Und zwar jeden Tag irgendwie anders geschätzt, seltsamerweise. Sodass man das auch nicht genau weiß. Wenn ich jetzt morgen irgendeine Fahrt machen will, dann reicht es nicht, wenn ich mir heute die Fahrt raussuche, weil morgen stimmen die Minuten wieder nicht. Oder
nur
3 Minuten vorher Abfahrt und so weiter. Also das ist, ich frage mich, wie das früher funktioniert hat. Wenn man einfach eingestiegen ist in einen Zug, der jeden Tag zur gleichen Uhrzeit kam und dann alle 2 Stunden später zur gleichen Uhrzeit nochmal kam und so weiter. Das gibt's ja alles nicht mehr.
Soweit ich weiß, das muss aber jetzt nicht stimmen, aber Heiko hat ja mal bei der Bahn gelernt und früher war es wohl angeblich so, dass die einfach mehr Karenzen drin hatten. Das heißt, du hattest als Zug die Möglichkeit, eine Verspätung rauszufahren, gerade auf einer langen Strecke. Und das gibt's wohl jetzt nicht mehr.
Nee, also das gibt's schon noch. Das erlebt man ja ganz, ganz selten mal, dass irgendwie Verspätung auch kleiner wird. Aber es wird halt auch nicht gemacht. Die deutschen Züge sind ja mit den japanischen zusammen oder nach den japanischen die schnellsten der Welt. Das ist doch absurd.
Ja.
Aber die fahren diese Geschwindigkeit nie, die sie könnten.
Genau.
Hat eben auch den Grund, wenn sie ganz verschlissen sind, es gibt ja eine bestimmte Anzahl an Bremsen in dem Zug. Und dann wird geguckt, ah ja, wie viele Bremsen sind denn heute kaputt? Also angenommen, man hat so, sage ich jetzt mal eine Zahl, 24 Bremsen, davon sind 3 kaputt. Dann gibt es einen Computer, der dann ausrechnet, wie viel Bremsweg, wie viel sich der Bremsweg verlängert, wenn man 3 Bremsen weniger hat, und wie viel die Geschwindigkeit gedrosselt werden muss,
genau,
um diese Sicherheitsstufe zu erreichen, die man mit 24 Bremsen hätte. Und das bedeutet, manchmal weiß der Zugführer zu Beginn einer Fahrt, dass er bei dem und dem Tempo, das er dann machen muss oder höchstens haben darf, gar nicht rechtzeitig ankommen kann. Dass der Fahrplan schon von vornherein gelogen ist, und das wird natürlich niemandem erzählt, aber so sind die, so sind dann die Regeln. Die sind natürlich alle 1000-prozentig. Also auch wer schon einmal vom ausgedachten Grund Signalstörung gehört hat. Signalstörung heißt ja, dass ein Streckenabschnitt, das ist wie eine Ampel, ja, dann darfst du in den Streckenabschnitt dann reinfahren, wenn es grün wird. Wenn du aber seit 2 Stunden vor diesem Streckenabschnitt stehst und nachweislich vor dir niemand fahren kann, weil also gewesen sein kann in den letzten 2 Stunden, darfst du trotzdem nicht rein, wenn das nicht grün anzeigt.
Weil wir in Deutschland sind.
Ja. Und ich das denke ist halt Wahnsinn, einfach, dass man die nicht auf Sicht fahren lässt oder was auch immer. Kann man alle möglichen Regeln einführen. Ich bin auch kein Experte. Zu sagen, nee, also da darf man aus Sicherheitsgründen jetzt nicht reinfahren. Das ist einfach eine Frechheit.
Genau.
Naja, ich reg mich schon wieder. Wir wollten darum eigentlich mal irgendwie eine Folge machen. Genau, nächstes Thema. Die Grünen.
Ja, okay. Es ist ja bald Parteitag. Gehst du hin?
Auf gar keinen Fall. So, die Grünen haben ihren Parteitag und da gibt es jetzt ein Thema, was seit Jahren aufgeschoben wurde. Der Vorstand von Habeck und Baerbock haben versucht, das Thema klein zu halten, weil es in der Partei eine große, weil es eben ein großes Streitthema ist, und zwar die Homöopathie.
Oh Gott.
So, und jetzt gab es einen Antrag. Es gibt ja immer, man darf ja immer Anträge einreichen, jeder Kreisverband, und tatsächlich kam aus Berlin, allerdings nicht aus dem aus der Taliban-Hochburg Friedrichshain-Kreuzberg, sondern aus Tempelhof-Schönberg kam ein Antrag, Homöopathie eben nicht mehr als Kassenleistung oder als Kassenleistung zu verbieten. Es ist ja momentan so, dass die Krankenkassen sich überlegen können, aha, wir wollen zahlungskräftige Kundschaft, also wollen wir die quasi die grünen Hausfrauen, denen langweilig ist und die sich jeden Scheißdreck kaufen, die wollen wir haben, also versichern wir gern deren beschissene Globuli mit, um halt deren Gesamtgesundheit abzudecken. Oft sind die ja, weil sie ja vielleicht einen höheren Lebensstandard haben, auch gesünder. Das hat aber mit den Globuli dann nichts zu tun. Und dann sozusagen, das ist eine reine Mathematik für die Kassen. Die sagen, wir zahlen das zwar, obwohl wir es scheiße finden, aber wir kriegen am Ende die besseren Beiträge. Und trotzdem zahlt natürlich die Globuli von der Hausfrau dann der einfache Versicherte wie ich auch mit. Und das soll eben jetzt verboten werden, dass die Kassen sich das nicht mehr aussuchen dürfen, sondern das nicht dürfen.
Genau, weil es einfach wissenschaftlich nicht evident ist.
Schrott ist. Und jetzt gibt es natürlich eine Menge Gegenanträge und jetzt hat der Bundesvorstand einen scheinbaren Kompromiss, stellt einen Kompromiss zur Abstimmung, und der wird wahrscheinlich auch durchgehen. Also der letztlich haben sie wahrscheinlich in der KI diesen Schwurbeltext erstellen lassen, wo es heißt, wir haben folgende Maßnahmen, Aufklärung und Gesundheitskompetenz der Bevölkerung steigern. Das hat, also Gesundheitskompetenz steigern ist ja einfach auch Bullshit, weil, wie, ja, kann man ja gern wollen, aber es ist ja, hat ja mit so einem konkreten Gesetzesvorschlag oder Änderungsvorschlag nicht zu tun. Gesprächsleistungen besser honorieren, also dass die Oma von nebenan in Zukunft dann doch jeden Tag wieder in dem Wartezimmer sitzen darf, wenn sie einfach plaudern will. Und dann Deklaration der Inhaltsstoffe, das ist schon mal eine sinnvolle Sache, dass auf einer Packung auch draufsteht, dieses besteht zu Zucker und dann einfach Punkt, weil es kein Komma gibt und nichts anderes, was
dazukommt. Also da ist ja nichts drin. Also doch zu. Doch, Erinnerung, aber das darf man ja nicht draufschreiben.
Und dann haben sie gesagt, Versicherung, also diese Tarife müssen sich selber finanzieren, wenn eine Kasse das anbietet. Das heißt, sollen nicht auf alle Beitragszahlerinnen umgelegt werden, ist auch vernünftig. Aber jetzt der letzte Punkt ist, künftig soll ein Ausschuss der vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, Vertreterinnen der Ärztinnen- und Apothekerinnenkammern und Vertreterinnen der Homöopathie besetzt ist, die Entscheidung über die Erstattung durch den gemeinsamen Bundesausschuss vorbereiten. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert formuliert, aber gesagt wird, die Homöopathen sollen bitteschön mitentscheiden, was Medizin ist. Und das nennen die einen Kompromissvorschlag, das ist schon ziemlich dreist. Also das muss
ja, nun ist ja die, nun ist ja, besteht ja auch die Gefahr, dass die Grünen bei der nächsten Bundestagswahl die absolute Mehrheit kriegen. Das ist dann natürlich schon gefährlich.
Nee, aber es ist ja, also Homöopathie-Fans gibt es in jeder Partei. Also zwar nicht so aggressive wie bei den Grünen, aber die gibt es wirklich in jeder Partei. Und das ist eben der Grund, warum Jens Spahn das auch nicht durchgekriegt hat damals, als er Gesundheitsminister war, diese Abschaffung. Ach so, genau, Punkt 6 ist noch Forschung forcieren. Das klingt natürlich auch ganz, ach, die Forschung muss forciert werden. Mhm. Ja toll, jetzt steht hier also, bla bla bla, alles muss geforscht werden. Da schließt Vergleichsstudien zu homöopathischer Medizin in Wirkung und Anwendung ein, wo man denkt, erstens mal gibt es keine Studie hat ja bisher das Gegenteil bewiesen. Natürlich kannst du noch das Geld raushauen für 10 Studien, ja, die das Gleiche sagen. Genau. Das ist aber nicht sinnvoll. Also eigentlich braucht man eigentlich braucht man überhaupt gar keine Forschung zur Homöopathie, weil es die erstens gibt und weil es zweitens einfach aufgrund der Zutatenliste schon Blödsinn ist.
Also auch es ist wissenschaftlich nachgewiesen. Aber es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Homöopathie, genau wie Bachblütentherapie oder Batchblütentherapie, wie es ja offiziell heißt, das hat ja nichts mit Blüten im Bach zu tun, sondern der hieß einfach Batch, der Typ, der das erfunden hat, Schüsslersalze, diese ganze Quatsch, hat keinen über den Placebo-Effekt hinausgehende Wirkung. Das ist bei all diesen Dingen wissenschaftlich in mehreren Studien nachgewiesen. Und wenn man dann auch noch mit gesundem Menschenverstand an die Sache rangeht, was ich dich bitten würde, nicht zu tun, Tillmann. Weil das ist einfach, das ist Elite-Arroganz, die du hier an den Tag legst. Ja? Ist es einfach wirkungslos. Aber man darf immer den Placebo-Effekt nicht unterschätzen. Ich würde niemandem die Homöopathie kleinreden. Ich sehe nur nicht ein, dass ich dafür bezahlen muss.
Ja, und dass sich Firmen daran bereichern, das ist ja kriminell. Also Vorspiegelung. Aber das, sie schreiben ja auch nie auf, also auf so einer Packung steht ja dann nie Hilf gegen, weil das dürfen sie halt nicht, sondern da steht dann irgendwie, also schön geschmückt, schön. Zur Anwendung. Ja, Lucke und Hengstmann zur Anwendung gegen Blutniedrigdruck.
Genau. Bei Woken.
Das ist schon Wahnsinn und das eben von der Partei, die bei jeder Gelegenheit einem in den Ohren legt mit hört auf die Wissenschaft und so argumentieren eben diese Leute auch, die sozusagen von der vernünftigen Seite jetzt da rangehen wollen, sagen, das muss sich ändern, wir sollen diesen Scheiß nicht mehr bezahlen, weil wir als Grüne sagen, beim Klima, bei Corona haben wir allen in den Ohren gelegen, folgt der Wissenschaft.
Ja.
Und jetzt das ist jetzt das einzige Thema, wo das nicht gelten soll oder was.
Genau, aber es gibt halt auch sehr, sehr, sehr viele Wähler, gerade in Berlin und gerade in Baden-Württemberg, die Grünen wählen, die dem genau anhängig sind.
Ja,
und
am Ende müssen noch Trommelkurse in Frankreich finanziert werden von irgendwelchen Gurus, weil, wie gesagt, die gelangweilten Hausfrauen darf man nicht von der Stange lassen. Die müssen unbedingt dabei bleiben und die Allgemeinheit muss deren Hobbys finanzieren.
Genau.
So, das also dazu und am Ende nächster Woche ist der Parteitag eben und ja, da bin ich mal ganz gruselig gespannt.
Genau. So. Was haben wir denn noch an Kleinigkeiten-Themen?
Die Kessler-Zwillinge.
Ja, gut.
Nicht zu verwechseln übrigens mit den Tesla-Zwillingen, das wären Alice Weidel und Elon Musk, aber
ja, die mögen sich im Moment, glaube ich, auch nicht mehr so, aber egal. Also die Kessler-Zwillinge sind gemeinsam geboren und sind jetzt auch gemeinsam gestorben.
Genauso kam es in der Tagesschau. Sie starben gemeinsam und da denkt sich der gemeine Tagesschau-Zuschauer, ach stimmt, ja, das kommt ja so, okay, da will ich jetzt nichts weiter zu wissen gesagt.
Also es ist ja nach und nach so durchgesickert, das war sozusagen begleiteter Suizid oder gesteuerter Suizid oder wie das heißt. Also sie haben sich quasi das Leben genommen, aber sie waren ja nur auch schon im Alter. Sie wollten wahrscheinlich wirklich, die eine wollte nicht ohne die andere leben. Das ist meine Vermutung, weil wenn du dein ganzes Leben so eng zusammen, gut, wenn die eine jetzt so gestorben wäre, wäre die andere vermutlich.
Die waren de facto siamesisch, so kann man ja sagen.
Genau, Ja, und wäre die andere vermutlich auch direkt hinterher gestorben, eine Woche, zwei Wochen. Das kennt man ja auch bei alten Ehepaaren, dass wenn einer der stirbt, dass der andere gleich hinterher stirbt. Das hast du ja ganz oft. Das wäre also sowieso passiert. Ich habe jetzt keinen Bock, hier eine Diskussion über begleiteten Suizid, ja oder nein, zu führen. Du bist da wahrscheinlich genau wie ich der Meinung, jeder soll machen, wie er glücklich oder unglücklich wird. Das genau, geht, also solange es die Allgemeinheit nicht betrifft, geht es uns eigentlich nichts
an. Aber es ist halt eine ungünstige Rechtslage, weil das Bundesverfassungsgericht hat schon zweimal gefordert, dass es in diesem Sinne geregelt werden muss, also dass es möglich sein muss, dass das Recht auf Leben auch das Recht auf ein selbstbestimmtes Ende des Lebens einschließt. Und die Bundestagsmehrheit ist aber der Meinung, nein, irgendwie müssen wir das verbieten. Und es gab ja vor ein paar Jahren schon mal einen Vorstoß, und das ist dann aber, also gab es keine Mehrheit für keinen Vorschlag. Und die einen haben gesagt, wir wollen jetzt einen Paragraphen A einführen, also sozusagen der Werbung für Sterbehilfe verbietet und der auch sozusagen, also das gleiche wie bei der Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch, also nicht nur das verbieten, und wenn man es schon nicht verbieten kann, sondern laut Bundesverfassungsgericht muss es ja möglich sein, dann wollen wir wenigstens, dass sich die Leute ganz schön schämen, dass sie nicht werben dürfen, dass sie beschimpft werden dürfen von irgendwelchen fanatischen Christen. Ja, ja. Also das gleiche, der gleiche Irrweg, der bei der Werbung für Schwangerschaftsabbruch schon beendet wurde, den wollen die da wieder aufmachen. Also das wird noch ganz gruselig, wenn die das nächste Mal dieses Thema aufstellen, was sie müssen.
Und Hauptargument ist ja immer für die Gegner von erlaubtem Suizid ist, dass man dann vielleicht die Oma überredet.
Ja.
Das ist immer das Hauptargument.
Ja, und also das muss man natürlich festlegen. Es gibt feste Regeln. Zum Beispiel ein Arzt und ein Jurist müssen da anwesend sein, und dann kriegt man irgendein Mittelchen oder der Arzt darf sogar eine Kanüle legen, wo dann quasi testweise erstmal Kochsalz eingeleitet wird, und dann muss man selber mit einer Handbewegung, entweder irgendein Rädchen drehen oder irgendwas. Also man muss selber veranlassen, dass dann das Gift fließt. Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber das ist halt diese Narkose, dass man eben erstmal einschläft und dann stirbt, was man, wenn man diesen Wunsch hätte, wahrscheinlich bevorzugen würde. Naja, also muss man jetzt nicht besonders ausführlich drüber reden, aber es gibt feste Regeln. Es wird immer so getan, als wäre das alles, ja, wie du sagst, Wild West, ja, die Oma wollen wir jetzt nicht durchfüttern, wie wäre es denn mal? So läuft es nicht, und so darf es natürlich auch nicht laufen, ist auch klar. Aber ich habe mich halt gewundert, dass, gut, wenn Promis sterben, da will man ja schon immer wissen, an was. So, wenn es jetzt heißt, an Krebs oder Herzinfarkt, das ist mir dann relativ egal, aber es ist schon eine Meldung, wenn jemand eben selbst das entscheidet. Noch dazu so ein Zwillingspaar, was ja auch eine besondere, irgendwie, die waren ja immer irgendwie so ganz irgendwie skurril als Paar auch, aber das finde ich halt auch wieder so eine Art, was aus welchem Grund haben die das dann nicht gesagt? Ist das wieder Angst, weil dann irgendjemand traumatisiert wird oder weil es eben zum Nachmachen anregen würde? Aber sozusagen, es ist doch die Gegenbewegung immer dann, die Tagesschau kriegt ja richtig oft Gegenwind, wenn irgendwas sozusagen nicht oder wenn es nicht in der Sendung auftaucht und trotzdem relativ als wichtig sich entpuppt in den folgenden Tagen, dann entschuldigen sie sich immer. Aber die müssen doch mitkriegen, dass es erstens mal eine Kleinigkeit ist, aber wenn man die Kleinigkeit weglässt, wird sie größer. Das muss man doch mal irgendwie feststellen. Und da wundere ich mich immer über diese, naja, letztlich eine Art Bevormundung oder für Blödhaltung der Zuschauer, dass man sagt, ja, die starben gemeinsam. Okay, also gibt es da keine Nachfrage mehr. Naja, also.
Egal.
Egal.
Aber, jetzt sind sie tot.
Wir müssen jetzt unter unserem Podcast müssen wir auch einen Warnhinweis bringen.
Triggerwarnung, wir reden über begleiteten Suizid.
Ja, beziehungsweise falls sie kreisen ihre Gedanken darum und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob das auch immer, also das ist ja unter jeder Meldung auch, wenn sich jemand umgebracht hat, kommt immer diese Meldung. Das ist so ein Standard, aber es wirkt auch alles, das wirkt halt wie Folklore. Es wirkt alles so, ich weiß nicht, könnte man mal die Wirkung auch davon untersuchen, von diesen Meldungszusätzen. Ich würde einfach sagen, die Leute, die Medien aufnehmen, sind ein bisschen kompetenter als das, wofür sie gehalten werden. Was meinst du? Nein.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja, also, okay. Das nur dazu. Und mit der Wahl in Chile wollen wir uns jetzt nicht mehr aufhalten. Da gab es den ersten Wahlgang.
Es kann ja sein, Donald Trump hat ja sowieso da unten schon einen Flugzeugträger stehen, nicht, dass dann irgendwie auf der anderen Seite noch ein zweiter kommt. Da muss man ganz vorsichtig sein.
Ja, muss man, aber es ist sehr wahrscheinlich, also es ist ein bisschen tragisch, weil es treten jetzt in der Stichwahl eine Kommunistin an, die nachweislich nicht so schlimm ist, weil sie in der letzten Regierung Arbeitsministerin war und so eine Art Bärbel Bas, also ganz harmlos. Und ein Rechtsextremer, ein wirklich Rechtsextremer, ein Anhänger natürlich der Diktatur. Das gehört ja in Südamerika zum guten Ton, dass man, früher war alles besser und so. Und absurderweise sind mehrere Kandidaten ausgeschieden, unter anderem ein Herr mit dem Namen Johannes Kaiser, mit dem schönen chilenischen Namen Johannes Kaiser.
Gibt's ja der, da, soll es ja da öfter geben.
Der nennt sich Paleoliberal.
Auch also schön.
Auch sehr weit rechts stehend, so ein bisschen Milley-mäßig. Und dann gibt es noch eine, die eher gemäßigt, sozusagen rechtsliberal ist. Die nennt sich Matthäi, also Evelyn Matthäi. Und das sind alles Deutschstämmige. Also irgendwie die Deutschen sind da alle rechts.
Naja, das liegt ja wahrscheinlich an den Vorfahren, die ja auf einmal Ende der 40er Jahre zuhauf nach Chile einwanderten.
Einerseits ja, allerdings der Großvater von Johannes Kaiser, der war allerdings geflüchtet vor den Nazis.
Ah ja, okay.
Und Johannes Kaiser selber in Österreich sozialisiert, der also quasi dort zwar in Chile geboren ist, aber in Österreich als junger Erwachsener dort lebte und erst vor ein paar Jahren zurückkehrte. Also sozusagen immer die Österreicher oder die Deutschen.
Genau. Aber wir haben ja auch gute Erfahrungen
mitgemacht. Das wird wirklich übel. Chile ist ja sozusagen eins der gemäßigsten Länder in Südamerika. Da ist eben seit 1990, seit dem Ende der Diktatur, nichts mehr sozusagen Schlimmes angestellt werden. Weder von rechts noch von links, sondern es regierten eigentlich immer die Gemäßigten.
Genau.
Die haben sich nicht anstecken lassen, zum Beispiel von Venezuela oder von Argentinien oder so, und das kann eben jetzt vielleicht sich auch ändern. Das ist ärgerlich, aber die Linken haben da eben auch viel Blödsinn angestellt. Die wollten ja eine neue Verfassung schreiben und die war extrem woke, und dann stellte man die natürlich zur Gesamtvolksabstimmung und muss sich wundern, dass sie dann sogar zweimal abgelehnt wurde. Also man kann es auch übertreiben. Also darüber reden wir dann im Dezember nochmal drüber, wenn der zweite Wahlgang gewesen sein wird.
Genau.
Und eine Schlussmeldung habe ich noch.
Sehr gern.
Die wird den Grünen gefallen, denn im Fußball wird viel zu viel gezaubert. Also es gab ja jetzt die Qualifikation zur WM.
Genau.
Nicht nur in Europa, sondern eben auch in Afrika. Und da ist im entscheidenden Spiel, im entscheidenden Relegationsspiel, besiegte Kongo Nigeria im Elfmeterschießen. Und nur deswegen, weil ein Kongolese anscheinend beständig Voodoo gemacht habe.
Wow.
So verlautet es aus dem nigerianischen Team. Und da muss man natürlich einschreiten. Also weniger Voodoo bitte.
Ja, nicht, dass die Grünen jetzt fordern, dass ein Voodoo von der Krankenkasse bezahlt wird.
Ja, Voodoo-Ausbildung, klar, Schamane und so weiter, ist ja alles auch alles sehr hilfreich, und vielleicht sollte die Krankenkasse in Nigeria auch mal ein bisschen drüber nachdenken, was sie da alles bezahlt.
Gut, machen wir so, ich gehe jetzt meine Voodoo-Luckepuppe holen und dann mal gucken, was dann so passiert. Ja?
Oh nein, bitte nicht.
Gut, ansonsten hören wir uns nächste Woche.
Falls ich das überlebe, hören wir uns nächste Woche.
Genau. Ich würde euch quasi bitten, in die Shownotes, unter die Shownotes, also quasi unter dieser Folge auf luke.hengstmanns.de zu kommentieren, wenn ihr was wissen wollt. Oder schreibt uns eine E-Mail an luke@hengstmanns.de. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann, Tilman. Tschüss.
Bis dann, Sebastian. Tschüss.